Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Es gibt sehr viele Romane über Herkunft, über die Suche nach den eigenen Wurzeln, die Familiengeschichte. Der neue Roman von Berit Glanz, der kommt mir vor wie ein Einspruch gegen all diese Bücher. Denn dieser Roman jetzt, der erzählt von einer Frau, die Erinnerungen an ihre Familie im Meer versenkt. Ein Eishai oder auch Grönlandhai, der soll unglaubliche 500 Jahre alt werden können und vielleicht noch viel älter, das weiß die Biologie noch gar nicht. Und wenn Sie wissen möchten, wie so ein uraltes Wesen auf die Welt schaut, einen Einblick darin gibt es im neuen Roman von Berit Glanz. Das ist ihr dritter Roman. Berit Glanz schreibt außerdem als Sachbuchautorin und Journalistin über digitale Kultur. Sie lebt mit ihrer Familie in Reykjavik, also auf Island, und dort bin ich jetzt mit ihr verbunden. Hallo nach Island. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Es gibt eben kein anderes Wirbeltier, das so alt werden kann wie ein Eishai. Und diese Fische, die müssen wahrscheinlich mindestens 150 Jahre alt sein, bevor sie das erste Mal Nachwuchs bekommen können. Also 150 Jahre Anlauf fürs erste Baby, das sind Dimensionen. Wie ist denn der Eishai in Ihren Roman gekommen? Da geht es ja eigentlich vorrangig um Menschen.
Ich fand tatsächlich diese langzeitliche Perspektive toll, dass ich immer dachte, es ist irgendwie faszinierend, dass da ein Lebewesen unterwegs ist, was ja parallel zu Shakespeare gelebt hat und irgendwie über die Dekaden so auf die Welt guckt. Und ich habe ja auch einen Zeitsprung im Roman und dann dachte ich, es ist irgendwie schön, dass ein Lebewesen da ist, was vielleicht die ganze Zeit da ist, auch wenn 100 Jahre dazwischen sind.
100 Jahre liegen zwischen den beiden Zeitebenen in Ihrem Roman. Also er spielt einmal in der Gegenwart in den Jahren 2024, 25, ganz nah dran an unserer Zeit. Die andere Zeitebene sind die Jahre 1906 und 1907. Und da geht's unter anderem um die französische Kabeljaufischerei. Die hat damals vor der isländischen Küste stattgefunden zum Teil. Ich stelle mir jetzt vor, oder habe mir vorgestellt, Sie haben in einem Museum für diese Fischerei damals gestanden. Und zack, da war die Grundidee zu Ihrem Roman da in Ihrem Kopf. War das so?
Ein bisschen anders. Tatsächlich stand ich in einem Fjord, wo dieses Hotel ist, was also heute ein Hotel ist und früher ein Krankenhaus. Und habe immer gedacht, ich würde gerne was zu dieser Klinik machen, weil ich das so einen tollen Ort fand, wo sich so ganz weit...
Um es kurz zu erklären, Krankenhaus für die französischen Fischer damals, die verletzt wurden auf ihren Fischen vor der isländischen Küste, ja?
Ja, genau. Der französische Staat hat auf Island mehrere solche Krankenhäuser gebaut. Und es waren in Island eine Zeit lang wirklich auch die modernsten Gebäude. Und ich fand es immer toll, dass irgendwie so ganz weit weg am Polarkreis so Kliniken sind, wo so zwei Kulturen aufeinander stoßen. Und habe immer gedacht, da möchte ich mal was zu machen.
Da sind eben die französische und die isländische Kultur damals vor 120 Jahren aufeinander gestoßen. Ich möchte auch unbedingt noch reden über die französischen Fischer und ihre harte Arbeit damals im Nordpolarmeer. Aber lassen Sie uns zuerst mal auf die Gegenwartsgeschichte schauen in Ihrem Roman. Da lernen wir Maris kennen, das ist die Hauptfigur, eine deutsche Biologin, die seit 5 Jahren in Reykjavik lebt. Und diese junge Frau, die sagt mal über sich, sie sei sowas wie ein menschlicher Point Nemo. Was heißt das?
Der Point Nemo, das ist auch toll. Das ist der Ort im Meer, der am weitesten vom Festland entfernt ist. Da wird dann unter anderem so Weltraummüll versenkt. Also eigentlich so ein Ort ohne Anbindung. Und so fühlt sie sich eben auch, weil sie halt diese familiäre Anbindung nicht mehr hat und darüber nachdenkt, wo sie eigentlich hingehört und warum sie da ist, wo sie ist.
Und diese Maris, die begegnet auf Island Adam wiederum, einem Mann aus Polen, der arbeitet da auf einer isländischen Farm. Was wird aus dieser deutsch-polnischen Begegnung? Was mögen Sie uns dazu sagen?
Also es ist schon auch, und ich glaube, das kann man auch schon sagen, ohne das zu groß vorwegzunehmen, weil das ist ja so ein bisschen klar, es ist schon auch ein Roman der Liebesgeschichten, weil es eben schon darum geht, wie sozusagen unser Miteinander im Jetzt, also im vergangenen Jetzt oder im gegenwärtigen Jetzt, dann eben auch unsere Zugehörigkeit prägt. Also wir ja eigentlich ganz, ganz aktiv daran arbeiten, wo wir hingehören und in welche Familie wir wollen.
Es gibt dieses deutsch-polnische Paar, das sich auf Island begegnet. Und dann auf der Vergangenheitsebene gibt es sowas wie ein Spiegelpaar, kam es mir vor, nämlich die Isländerin Solrún und den Franzosen Ollier. Die begegnen sich eben 1906 auf Island in diesem Krankenhaus, was Sie schon angesprochen haben. Und war das so der Plan, dass sich diese beiden Paare, die sehr viel Zeit voneinander trennt, aber die eben in dieser Identitätsfrage, also die verschiedene Herkünfte jeweils mitbringen, dass die sich gegenseitig beleuchten? War das so ein bisschen die Idee?
Also dieses Buch hat wirklich richtig viel Zeit und Energie gekostet. Und alles, was ich angefangen habe, habe ich irgendwann überworfen und nochmal neu gemacht. Und da ist so viel Recherche drin und so viel wurde dann wieder rumgearbeitet. Aber ich fand immer die Idee toll, dass man sich irgendwo begegnet und dann beschließt, dass man dahin gehört. Und ich glaube, das ist ein überzeitliches Phänomen.
Wie der Franzose eben dann denkt, vor 120 Jahren, er gehört eigentlich nicht auf ein Schiff, da kommt er her, ist eigentlich Fischer, sondern er gehört nach Island zu den Pferden und Schafen dort und auf eine Farm. Und ähnlich denkt das auch Adam, dass er auf Island leben möchte und eben Maris. Lassen Sie uns auf diese Frage der Herkunft ein bisschen genauer schauen. Ich würde es mal ein bisschen erklären bei Maris, ja, und ihrer Familiengeschichte. Sie haben es schon knapp angeschnitten. Maris kennt ihren Vater nicht, weil sie bei einem One-Night-Stand ihrer Mutter gezeugt wurde mit einem amerikanischen Rucksacktouristen, der ist dann weitergezogen. Maris hat ihren Vater nie kennengelernt. Jetzt versucht sie ihn aber eben als Erwachsene in dieser Zeit, von der sie erzählen, zu finden über so Online-Datenbanken, Ahnenforschungsdatenbanken. Aber lässt das wieder bleiben. Und sie sagt dann an einem Moment, lese ich mal kurz vor, aber ich kann jetzt in diesem Moment beschließen, dass ich hier sein will, mit dir, eben mit Adam, mit dir und anfangen, Spuren zu hinterlassen. Dafür brauche ich meinen Vater nicht, mit dem ich außer dem Erbgut nichts teile, keine Geschichte. Und ich habe das als eine sehr rigorose Festschreibung empfunden, so ganz ohne eigene Familiengeschichte leben zu wollen. Und Maris unterstreicht das auch noch mit so einer symbolischen Geste. Sie hat so ein wichtiges Erinnerungsstück an ihre Mutter, so Glasscherben, die sie mit ihr zusammen am Meer gesammelt hat. Und die versenkt sie im Meer gleich am Anfang des Romans, also als symbolisches Versenken der Familienerinnerung. Warum haben Sie Maris so konsequent aussteigen lassen aus ihrer Familiengeschichte?
Also es ist sicherlich ein Prozess, der ja auch erzählt wird. Ne? Also das fällt ihr sicherlich auch eine ganze Zeit lang gar nicht leicht. Aber ich fand diese Idee, dass man sozusagen seine eigenen Geschichten baut, sehr, sehr toll. Und es steckt ja auch in Island so ein bisschen drin, ne? Wo Wikinger hingereist sind und dann mit Geschichten eine Landnahme vollzogen haben. Und das ist ja diese Bewegung, die Maris eigentlich auch macht. Sie ist in Island, sie entscheidet sich irgendwann da zu sein und sie baut da ihre eigenen Geschichten auf. Aber als Genetikerin ist natürlich klar, dass sie erstmal überlegt, was ist denn eigentlich in mir drin, und entscheidet sich dann aber dagegen. Ich finde das tatsächlich eine sehr befreiende Bewegung. Und ich weiß auch, dass das keine allgemeingültige Bewegung ist, dass Leute es ganz unterschiedlich sehen. Aber ich finde die Idee, dass man selber entscheidet, wo man ist und warum man da ist und sich da seine Geschichte baut, irgendwie sehr schön tatsächlich.
Ist das auch Ihre eigene Erfahrung, wenn ich das fragen darf? Sie leben ja eben in Reykjavik mit Ihrer Familie. Ist das auch Ihre kosmopolitische Erfahrung, dass man die Herkunft ja hinter sich lassen kann?
Also ich habe natürlich noch Kontakt zu meinen Eltern, die habe ich noch nicht im Meer versenkt.
Ach, bin ich froh.
Ja, ich denke, die sind auch froh darüber. Also es ist dazu natürlich schon so, dass man, wenn man irgendwie Ausländerin ist in einem Land, immer diese Fremdheitserfahrung macht und sich ständig neu irgendwie überlegen muss, warum man da ist und wer man ist. Das ist aber natürlich bei mir aus einer privilegierten Position heraus. Ich habe ja freiwillig entschieden, hier zu sein. Und ich glaube, das ist auch nochmal wirklich eine ganz fundamental andere Situation, als wenn man eben nicht freiwillig entscheidet, wo man ist, was ja vielen Menschen so geht.
Diese Frage der Herkunft, wie viel man davon braucht, wie man neu anfangen kann, das ist sowas, würde ich jetzt sagen, sowas wie der thematische Kern des Romans. Aber es hängen eben ganz viele Geschichten dran. Wir waren kurz beim Eishai vorhin und unbedingt, wie gesagt, nochmal zurück zu den Hochseefischern damals, weil ich so beeindruckend fand, wie sie dieses unglaublich harte Leben da zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschreiben, wie viel Mühe das damals gekostet hat, da den Fisch aus dem Meer zu ziehen. Können Sie uns das vielleicht ganz kurz skizzieren, wie das damals eigentlich war? Wie ist damals Kabeljau aus dem Nordpolarmeer nach Frankreich gekommen?
Genau, das war eine große Industrie, wo sehr arme Menschen aus der Bretagne und der Normandie vor allem auf Segelschiffen, also auf Schonern, das ist eine spezifische Art von Segelschiff, nach Island gesegelt sind. Auch von Neufundland wurde Fisch gefangen. Und da war man dann ein halbes Jahr, ist auch gar nicht so oft an Land gegangen. Und auf diesen Schiffen ist die Situation also prekär gewesen. Das ist sehr gefährlich, im Nordatlantik zu segeln. Da sind auch viele Menschen gestorben und die haben dann Tag für Tag den Kabeljau gefangen, der damals im Nordatlantik Atlantik sehr, sehr also reich war. Es gab unglaubliche Fischschwärme. Mhm. Dann wurde der Rumpf gefüllt und dann wurde das zurück nach Frankreich gebracht und dann da verkauft. Also so gesalzener Fisch, der dann auf der Speisekarte vieler Kontinentaleuropäer stand. Das war eine große Industrie, aber am Boden dieser Industrie sind sehr arme, sehr prekäre Menschen, die wirklich mit großem persönlichen Risiko diesen Fisch gefangen haben.
Und Sie erzählen auch von anderen Menschen in dieser Zeit, die auch in sehr armen Verhältnissen leben, nicht so gefährdet wie auf dem Meer, aber eben auch sich durchschlagen müssen, nämlich in Island, im Osten Island. Da lernen wir die junge Isländerin Solrún kennen, die ein Tagebuch schreibt. Das ist auch sehr interessant, weil sie eben direkt aus ihrem Alltag erzählt. Wie haben Sie ein Tagebuch aus dieser fernen Welt geschrieben? Gab es da ein historisches Vorbild dafür?
Es gibt in Island eine ganz tolle Datenbank, in der sind Selbstzeugnisse alter Menschen über ihre Kindheit drin. Das bedeutet, ich hatte wahnsinnig viel Material über sozusagen diese Lebenswelt, aber der Ton von diesem Tagebuch, der war ganz leicht. Diese Person ist mir irgendwie sehr nah gewesen. Das hat mir großen Spaß gemacht, aus dieser Perspektive herauszuschreiben. Und mir hat das immer so gefallen, dass es da eine Begegnung gab von Menschen, die sehr arm sind, weil kulturelle Begegnungen reicher Menschen gibt es natürlich um 1900 ganz, ganz viele. Aber hier sind nun wirklich Menschen, die sehr, sehr extrem arm sind und sich eben kennenlernen. Und das fand ich interessant einfach und faszinierend und sehr spezifisch für Island.
Diese Solrún lernt eben den französischen Fischer Ollier kennen und da kann was draus werden. Wollen wir vielleicht auch nicht zu viel verraten. Sie haben sich schon gesagt, was für eine Knochenarbeit das war, diesen Roman zu bauen. Und ich kann mir vorstellen, ein wichtiger Teil dieser Arbeit war die Komposition dieser verschiedenen Elemente, also der Gegenwartsebene, der Vergangenheitsebenen. Dann spielt auch der Eiser eben immer wieder mit rein. Wie haben Sie das gemacht? Nach was für einem Prinzip?
Also das ist ja immer, man fängt an und manchmal hat man dann das Gefühl, es fallen alle Bälle hin, die man in der Luft hält. Ne? Das ist ja wie so ein Jonglageakt. Und das ist manchmal sehr unbefriedigend. Und irgendwann, wenn es aber dann aufgeht, nach sehr viel Arbeit und Hinschieben und Neuerzählen, dann ist es irgendwie ein sehr befriedigender Moment. Dann hat man so diese 5 Minuten, wo man mit 7 Bällen jongliert. Also so fühlt sich das dann an. Und das ist ganz toll. Aber zwischendurch habe ich auch gedacht, warum habe ich das jetzt eigentlich so zusammengewoben? Ich hoffe, es funktioniert. Für mich, ich hatte das Gefühl am Ende, ich habe es hingekriegt. Es war aber wirklich umfangreich. Auch einfach in der Recherche für diese verschiedenen Ebenen, weil da so ganz viele verschiedene Perspektiven und Blicke auf Island ja auch reinfallen.
Deswegen steht am Ende des Buches auch eine große Danksagung an ganz viele verschiedene Museen und Archive, aus denen Berit Lantz sich bedient hat für ihren Roman Unter weitem Himmel. Im Berlin Verlag ist der Roman erschienen mit 256 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank nach Reykjavik für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Wir betreten ein Schlachtfeld im Ersten Weltkrieg. Menschenerdachte Technik wird hier zur massenhaften Vernichtung eingesetzt. Jonas Lüscher stellt in seinem Buch Verzauberte Vorbestimmung die Frage: Wie steht es um das Mensch-Maschine-Verhältnis? Heute Nachmittag liest der Autor in Löhne. Lüscher, der 2020 schwer an Covid erkrankte, im Koma lag, war am Krankenbett umgeben von zahlreichen Maschinen. Er selbst sagt, mehr Cyborg ging nicht. Die Technik rettete ihm das Leben. Menschen dagegen waren für Lüscher nicht nur auf den Recherchereisen Schwachpunkte im System.
Ich war ein schlechter Reisender geworden. Unsicher, gereizt, verletzlich. In nervöser Erwartung, die Mitreisenden könnten sich einer hygienischen Verfehlung schuldig machen, suchte ich nach freigelegten Nasen, nach unter dem Kinn hängenden Masken.
Verzauberte Vorbestimmung. Jonas Lüscher liest heute Nachmittag um 3:30 im Aqua Magica Landschafts- und Kulturpark Löhne. Helena ist Künstlerin, Levin ist Musikphilosoph. Beide haben erwachsene Kinder, beide haben das erste Leben schon hinter sich. Doch als die zwei sich auf einer Party begegnen, ist das längst vergessene Herzklopfen wieder da. Perfekter Match? Nach 14 Tagen bricht Levin den Kontakt zu Helena ab. In Alles, was ich über die Liebe weiß, steht in diesem Buch, lotet Elke Schmitter den Rausch der Verliebtheit und den Schmerz einer unerfüllten Liebe aus. Am Sonnabend liest die Autorin in Berlin. Elke Schmitter.
Das Vertragte bei der Liebe ist ja, dass sie eben immer ein gemeinsames Unternehmen ist. Man liebt ja nicht allein.
Alles, was ich über die Liebe weiß, steht in diesem Buch. Die Lesung mit Elke Schmitter am Sonnabend um 21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum der Charité, Berlin. Der deutschsprachige Bücherherbst beginnt traditionell am letzten Augustwochenende in Erlangen. Schriftstellerinnen, Kritiker, Publizistinnen, Übersetzer und Wissenschaftlerinnen lesen und diskutieren unter freiem Himmel im Schlosspark oder im dunklen Theatersaal, im Kino oder in der Orangerie. Romantisches Ambiente und politische Schwerpunkte gehören zum Erlanger PoetInnenfest. Dieses Jahr geht es da zum Beispiel um Männlichkeitswahnsinn in Politik und Gesellschaft oder um die Macht der Sprache. Eva Menasse und Sascha Stanicic stehen dieses Jahr mit umfassenden Porträts im Mittelpunkt. Das Erlanger PoetInnenfest. Ab morgen bis zum Sonntag. Alle Infos gibt es unter poetenfest-erlangen.de.
Die Literaturtipps waren das von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Land Preußen, das hat in der deutschen Geschichte eine bis heute umstrittene, aber auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Und dabei war ein preußischer König wichtiger, als bisher angenommen wurde. Das ist die These des Buches Friedrich I., die Erfindung Preußens. Peter Stephan hat diese Biografie Friedrichs I. geschrieben. Der ist Professor für Kunstgeschichte und Architekturtheorie in Potsdam. Und der Kritiker Michael Opitz hat das Buch für uns gelesen. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo, Herr May.
Warum hat denn Friedrich I. einen größeren Platz in der Geschichte Preußens verdient, als er bisher hatte? Was schreibt Peter Stephan dazu?
Naja, er hat einiges vorzuweisen. Er hat beispielsweise die Idee gehabt, aus Preußen einen Vernunftstaat zu machen. Und dabei war ihm wichtig zu sagen, also der Staat, die Staatsmacht dürfe sich nicht ihr eigenes Recht schaffen, sondern sie müsste dem Recht verpflichtet sein. Und einer seiner Grundsätze war, jedem das Seine. Das wollte er umgesetzt wissen. Und dafür war er sehr aktiv, insofern politisch aktiv, weil er meinte, das kann man am besten umsetzen, wenn man König wird. Und das hat er als erster Preuße erreicht. Er wurde 1701 König. Und insofern hat er da schon, glaube ich, eine Bedeutung, dass man ihn stärker wahrnimmt, als das bisher der Fall gewesen ist. Aber er hatte sozusagen zwei starke Konkurrenten. Also der eine war sein Vater, der große Kurfürst. Der war eine Persönlichkeit, eine charismatische Persönlichkeit. Und genauso charismatisch war sein Sohn, der Soldatenkönig. Und zwischen diesen beiden, sagte man immer, sei er ein kleiner König. Und nun sagt Peter Stephan, so klein war der gar nicht. Also man müsse den wirklich mal ernst nehmen und sich ihm zuwenden.
Jetzt ist ja dieser Peter Stephan Professor für Kunstgeschichte, wie gesagt. Wie geht der denn ran an so eine Biografie eines Königs, also Friedrichs I.?
Ja, zunächst einmal doch herkömmlich und das ist ja auch in Ordnung. Also wir erfahren etwas über das Leben Friedrichs I., 1657 geboren, eigentlich gar nicht vorhergesehen als Thronfolger. Er war der Drittgeborene, aber dann sterben seine beiden älteren Brüder und er wird 1688 der Thronfolger auf dem brandenburgischen Thron. Das Ungewöhnliche, was Peter Stephan dann macht, ist, dass er sagt, man muss jetzt gar nicht mal so abstrakt nach den Ideen fragen, die dieser Friedrich I. entwickelt hat, sondern das könnte man anschaulicher machen. Und das macht er, indem er sagt, dieser Friedrich I. hat einen kongenialen Baumeister gehabt, nämlich Andreas Schlüter. Und wenn man sich jetzt drei Bauwerken zuwendet, dann könnte man die Ideen, die Friedrich I. hat, in diesen Bauwerken wiederfinden. Und diese Baudenkmäler sind das Reiterdenkmal vom großen Kurfürsten. Das sind die Porträts der sterbenden Krieger im Innenhof des Zeughauses. Und das ist der Schlossumbau des Berliner Schlosses.
Ah, interessanter Ansatz für eine Königsbiografie, sein Wirken in Bauwerken zu zeigen. Schauen wir uns das mal am Beispiel an. Wie zeigen sich denn die Ideen Friedrichs I. zum Beispiel bei diesem Reiterstandbild seines Vaters, des großen Kurfürsten?
Ja, da sagt Stephan, also das gibt so gewisse Grundsätze, die einen Herrscher auszeichnen sollten. Und denen fühlte sich Friedrich I. auch verpflichtet. Er sagte, also wenn ein Herrscher ein Volk beherrschen will, dann muss er zunächst in der Lage sein, sich selber zu beherrschen. Und diesen Anspruch, den würde man nun im Denkmal, im Reiterdenkmal für den großen Kurfürst wiederfinden, wenn man sich den Nebenfiguren zuwendet. Und das sind Figuren, die um den Sockel gruppiert sind, 4 an der Zahl. Und da sagt nun Stephan, das sind jetzt keine unterworfenen Nationen, sondern Schlüter hätte da gezeigt, das sind die Affekte im Grunde genommen, die der große Kurfürst in der Lage war zu beherrschen, nämlich Wut, Verzweiflung, Furcht und Resignation, und die seien da verkörpert. Und insofern würde Friedrich I. am Reiterstandbild seines Vaters deutlich machen, wie er sich einen idealen Herrscher vorstellt und welche Ideen der verkörpern müsste.
Interessante Ausdeutung dieses Denkmals. Und wie ist das bei den anderen beiden Arbeiten von Andreas Schlüter? Was erzählen die jetzt von Friedrich I.?
Ja, die sind ja berühmt, diese Porträts der sterbenden Krieger im Innenhof des Zeughauses in Berlin. Und man hat oft gesagt, das wären also Trophäen Sterbender. Also, und da sagt Stephan, man müsste diese Interpretation also korrigieren und sagen, das ist kein Ort der Hinrichtung, sondern ein Ort der Erinnerung. Friedrich I. wollte ein Friedenskönig sein, und er hat gesagt, also Frieden will man schaffen und auch erhalten, und als Abschreckung sollten dann also diese Krieger an diesem Ort gezeigt werden, wo man also so militärische Dinge vollzieht.
Und zum Schluss noch, das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Ansatz für eine Biografie, ja, eben von einem König, über diese Bauwerke, über den Umweg seines Architekten zu erzählen. Funktioniert das denn?
Also ich fand das spannend. Ich habe das gern gelesen, das funktioniert, und ist wirklich mit Interesse, weil also diese anderen Dinge kennt man, so ist das Übliche der Herangehensweise. Das war ein ungewöhnlicher Zugang, der funktioniert. Manchmal merkt man den Architekturtheoretiker, da gehen die Pferde ein wenig mit ihm durch. Beispielsweise gerade, wenn er sich dem Schloss zuwendet, da ist er manchmal so genau, da analysiert er also jede Rüsche und jede Stuckatur. Und da denkt man, gut, jetzt hat er ein wenig also den Punkt verloren. Da ist er mehr bei Andreas Schlüter als bei Friedrich I., aber ansonsten eine sehr gut lesbare, schöne Biografie.
Das Buch Friedrich I., die Erfindung Preußens von Peter Stephan, die Biografie, ist im CH Beck Verlag erschienen mit knapp 400 Seiten. 34 € ist der Preis. Besten Dank an unseren Kritiker Michael Opitz. Seit heute ist unsere neue Sachbuch-Bestenliste da, mit den besten Sachbüchern jetzt im September oder im kommenden September. Deutschlandfunk Kultur gibt diese Sachbuchempfehlung gemeinsam mit dem ZDF und der Zeit heraus. Und einer der Juroren ist mein Kollege Christian Rabhansel, Sachbuchredakteur hier bei der Lesart. Er hat die Liste heute Morgen hier im Programm vorgestellt und dabei auch über das Buch auf Platz 1 der Liste gesprochen. Das Buch heißt »Das Schweigen der Schimpansen, wie Tiere den Tod verstehen«. Die spanische Philosophin Susana Monzó hat dieses Buch geschrieben, und in dem Buch gibt es gleich am Anfang diese Fotografie.
Das ist ein Foto, das hat der National Geographic vor mehr als 15 Jahren veröffentlicht. Das ist so eine Schimpansen-Rettungsstation in Kamerun. Und eine Schimpansin, Dorothy, die war gestorben mit gut 40 Jahren. Und dann sieht man auf diesem Bild, wie zwei Menschen in einer Schubkarre diese Schimpansin wegfahren, die so eingewickelt in der Decke, sieht fast aus, als würde sie nur schlafen. Dahinter ist der Zaun zum Gehege, und alle Schimpansen, 16 Schimpansen, stehen da, wortlos, schweigend und starren ihrer toten Artgenossin hinterher. Und das ist sehr außergewöhnlich, offenbar, weil Schimpansen anscheinend immer sehr gesellig sind. Die schreien die ganze Zeit, die machen Theater. Und da also dieses wortlose Schweigen. Und das ist so eine Frage, die sich Monzó geschnappt hat. Was heißt denn das? Wissen die, dass ihre Artgenossin gestorben ist? Verstehen die den Tod? Verstehen die sogar ihre eigene Endlichkeit? Solchen Fragen ist sie nachgegangen. Ich war da erstmal sehr skeptisch, muss ich sagen, und war dann heilfroh zu sehen, sie ist da auch skeptisch. Sie war davor, das irgendwie zu vermenschlichen, sagt, naja, wir können denen nicht in den Kopf gucken, wir wissen nicht, was in denen vor sich geht. Und dann macht sie das sehr systematisch, sie ist Philosophin, sie kann also Konzepte gut durchdenken und sagt dann, naja, zum Beispiel, wenn alle Tiere einer Gattung sehr reflexhaft reagieren, alle gleich auf den Tod, dann ist es vielleicht eher was evolutionär entstanden ist. Wenn aber Tiere individuell reagieren, ganz unterschiedliches Verhalten zeigen, dann deutet das schon eher darauf hin, dass es tatsächlich eine bewusste Umgang mit diesem Tod ist. Und naja, und so nähert sie sich dieser Frage an und dementsprechend hat es auch keinen plakativen Schluss, aber schon die Erkenntnis, dass wir Menschen nicht das einzige Tier sind, das tötet, das stirbt und das trauern kann.
Christian Rapansel über das Buch Das Schweigen der Schimpansen, wie Tiere den Tod verstehen von Susanna Monzo. Das Buch steht auf Platz 1 unserer neuen Sachbuchbestenliste. Die komplette Liste mit kurzen Texten zu allen 10 Sachbuchempfehlungen im September finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Jetzt sind wir verabredet mit einer Buchhändlerin auf der Ostseeinsel Rügen, mit Beate Bohmann vom Buchladen in Gings. Da freue ich mich schon mal, dass so eine Buchhändlerin auf Rügen überhaupt Zeit hat für ein Gespräch mit uns jetzt in der Urlaubssaison. Guten Tag, Frau Bohmann.
Ja, guten Tag, Herr Mayer.
Wie kommt es denn, dass Sie Zeit haben? Ist es gar nicht so schlimm mit den vielen Urlaubern auf Rügen in diesem Sommer?
Doch, doch, es ist schon immer ist wieder sehr schön voll. Nein, es ist im positiven Sinne schlimm, nicht schlimm. Also es ist sehr schön und wir sind aber zu zweit. Und jetzt macht die Chefin, die Petra Dittrich, den Buchladen und ich wurde abgestellt.
Sehr gut, dass Sie sich die Zeit nehmen können. Drei Bücher wollen Sie uns empfehlen. Das erste kommt von dem Dänen Benjamin Koppel. Der hat sich eigentlich als Jazzmusiker einen Namen gemacht und dann aber auch einen Roman veröffentlicht. Annas Lied heißt der. Warum wollen Sie den empfehlen?
Also ich mag generell Bücher oder Romane, wo es um Musik geht. Ich mache selber Musik, spiele Klavier und Orgel und da passte das natürlich sehr gut, weil die Anna Koppel, die Tante von dem Benjamin, die ist die Protagonistin in diesem Buch, heißt dort Hanna Koppelmann und die möchte gern Pianistin werden. Und es geht los im Jahre 1929. Soll ich schon ein bisschen was erzählen über das Buch?
Ja, ganz kurze Skizze bitte.
Ja, genau. Es geht los im Jahr 1929. Die Hanna Koppelmann ist 8 Jahre alt und es hört auf, als Hanna Koppelmann 98 Jahre alt ist. Es ist also ein richtig dicker Wälzer. Ein ganzes Leben gefüllt mit vielen interessanten Episoden mit Politik, mit viel jüdischer Tradition, mit jüdischen Gepflogenheiten. Das fand ich sehr spannend. Ich habe da viel mitnehmen können aus dem Buch. Und es ist auch noch nebenbei eine Art kleine Liebesgeschichte mit, also unheimlich inspirierend und ansprechend, das Buch.
Und wenn das eben im 20. Jahrhundert spielt in einer jüdischen Familie in Dänemark, dann wird wahrscheinlich eine wichtige Rolle auch die Nazi-Zeit spielen und wie es der Familie da ergangen ist, oder?
Ja, ganz genau. Die Familie ist von Polen nach Dänemark emigriert vor 1929 und selbst in Dänemark konnten sie nicht bleiben. Sie sind dann nochmal nach Schweden emigriert. Mhm. Und diese jüdische Tradition war wichtig, war, dass jüdisch geheiratet wurde. Das war für die Anna oder Hanna Koppelmann in dem Fall, war das sehr wichtig oder sehr einschneidend. Sie durfte also, als Kriegsende war, durfte sie nicht zurück wieder nach Dänemark, sondern sie wurde verheiratet mit einem Juden nach Paris. Und das war ganz einschneidend in ihrem Leben. Das veränderte ihr Leben. Es wurde nachher ganz anders, als sie es sich eigentlich erwünscht oder vorgestellt hatte. Und der Benjamin Koppel, das fand ich so spannend, der hat auf die Suche gemacht nach seiner Tante, weil die wurde eigentlich verschwiegen. Und erst als der Großvater gestorben ist, hat er mitbekommen, dass er eine Großtante hat und hat sich auf die Suche gemacht nach ihr und hat sich das Leben erzählen lassen und hat dann gesagt zu ihr, Mensch, Tante, du hattest so ein spannendes Leben, du musst ein Buch schreiben. Und dann sagt sie, ich bin 98, ich schaffe das nicht mehr, aber schreib du. Und was du nicht weißt, du bist Musiker, du kannst improvisieren, das improvisiere. Und das fand ich eine sehr schöne Sache.
Ja. Dann hat der Jazzmusiker Benjamin Koppel einen Roman über seine Großtante improvisiert. Annas Richtig. Lied heißt dieser Roman, ist im S. Fischer Verlag erschienen. Und Ihre zweite Empfehlung, wenn ich das richtig sehe, schlägt hier einen ähnlich großen historischen Bogen, nämlich der Roman Morgen und für immer vom italienischen Autor Ermal Meta, oder? Das ist doch auch so ein weites Panorama.
Ja, ganz richtig. Der Ermal Meta hat einen Roman über eine Zeitspanne von 1943 bis 1991 geschrieben. Darin geht es um einen jungen, einen kleinen Kajan, der in Albanien lebt. Und von Albanien wusste ich bis dahin fast gar nichts. Und in dieser Geschichte, die der Ermal Meta schreibt, Da sehen wir, wie es im Albanien zuging in Zeit des Sozialismus. Und begonnen wird aber im Jahre 1943, als noch Krieg war und die Eltern von dem kleinen Kajan als Partisanen an der Front waren. Später haben wir dann den Kajan noch begleitet. Er lernt Klavier spielen. Er darf in Zeit des Sozialismus in den Osten von Deutschland, nach Ostdeutschland. Mhm. Und er war aber verliebt in Albanien in eine Regimekritikerin, was die Mutter gar nicht gut fand. Und die Mutter hat dieses unterbunden und hat das verboten. Und so kam es dazu, dass er in Ostdeutschland, als er zu diesem Musikausscheid war, geflohen ist.
Und geht wohin?
Und geht über Amerika wieder nach Albanien. Aber es ist eine ganz große, weite Geschichte. Man kann jetzt nicht so sehr viel erzählen, nur dass er eben abhaut sozusagen aus Ostberlin.
Aha. In dem Roman Morgen und für immer von Ermal Mehta. Großer Erfolg in Italien, habe ich gelesen, über das Buch im Verlag Hansa Blau erschienen. Und zum Dritten haben Sie ein Buch von Tommy Goertz für uns. Der ist eigentlich mit Regionalkrimis bekannt geworden, mit Krimis, die in Franken spielen. Aber dieses Buch jetzt Im Schnee heißt das ist kein Krimi, oder?
Nein, genau. Tommy Goertz ist in Erlangen zu Hause und er ist auch großer Musiker, spielt auch selber Musik.
Das war aber ja klar, dass das wieder auf der, genau. Der Albanier war ja auch Klavierspieler.
Ja, der Ermal Mehta, genau, der hat sogar beim Eurovision Song Contest im Jahre 2018 mal mitgemacht und hat dort einen 5. Preis gewonnen. Aber Tommy Goertz, der ist wirklich bekannt für seine Bierkrimis, so werden die genannt. Mhm. Und die sind so ein bisschen mehr mit Klamauk und da macht er große Festivals, wo er auch Musik macht dazu mit einer kleinen Band. Und dieses Im Schnee und auch Im Tal hat er auch geschrieben. Das sind zwei Romane, die ganz anders sind. Das sind Romane ohne Klamauk, also wirklich mit ganz feiner Sprache, mit ganz ruhiger, in ganz ruhiger Art geschrieben. Und dieses Im Schnee, das ist jetzt erst erschienen in diesem Jahr, das könnte man eigentlich nennen als Hommage an die alten kleinen Dörfer, die es im Grunde jetzt schon fast gar nicht mehr gibt. Und ich bezeichne diesen Roman als leisen Roman. Mhm. Der Ermal Mehta hat ja einen sehr kraftvollen, sehr brutalen, sehr harten Roman geschrieben. Und jetzt Schnee ist totaler Gegensatz. Ganz, ganz weich, ganz leise. Ich sage immer so, das ist ein leiser Roman wie der Schnee, der über ein Dorf fällt und das Dorf in Ruhe hüllt. So ist dieser Roman auch.
Der Roman.
Dieser Roman. Und es geht da um diesen 80-jährigen Max, der in dem Dorf im Fichtelgebirge wohnt und sein bester Freund, der Schorsch, ist gestorben. Das erfährt man gleich am Anfang, weil Gundel die Glocke läutet und immer wenn die Glocke läutet, ist im Ort jemand gestorben. Und dann ist es Brauch in diesem Ort, Totenwacht zu halten. Und bis Mitternacht sind die Männer da am Bett von diesem Toten und ab Mitternacht die Frauen. Und da lernt man ganz viel über das Dorf. Man lernt die einzelnen Charaktere kennen, wie das Dorf mit dem Neubaugebiet nicht funktioniert oder doch funktioniert. Und man ist im Grunde zwei Tage in diesem Dorf zu Gast. Und
das auf leise, feine Weise, ne?
Genau.
Wie Sie beschrieben haben.
Richtig.
In dem Buch Im Schnee von Tommy Goertz im Pieper Verlag ist das rausgekommen. Das waren drei Empfehlungen von Beate Bohmann vom Buchladen in Gingst auf Rügen. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen auch.